Wie absurd ist es eigentlich, dass wir in einer Welt leben, wo einfach Healthy Food 10.000 Mal teurer ist wie jede Semmel, die du kaufen kannst.
Gell, ich habe mir heute,
nach der Arbeit habe ich mir gedacht, ich habe Hunger, aber ich habe jetzt keine Zeit nach Hause zu gehen, mir was zu kochen und habe dann nach Healthy Options gesucht. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ich meine, Gott sei Dank habe ich es gefunden, aber beim Interspar gibt es so eine Abteilung, wo du manchmal offen dir Eintöpfe oder
habe ich auch schon mal gesehen, so wie eine Kantine.
Genau.
Gell?
Und da habe ich durchgeschaut, weil ich hatte so Bock auf Kürbis und ich war so, hä, soll ich mir jetzt eine Semmel holen oder irgendwie, also was es halt so gibt, so abgebackte Sachen.
Ja, so eine Wurstsemmel.
Genau, aber die sind ja alle nicht gesund, da sind ja 1000 Zusatzstoffe drinnen und dann meistens gibt es das mit extra Wurst oder irgendeinem Käse. Und dann habe ich das echt gefunden, ein Kürbis-Ragout, aber rate mal, wie teuer das war.
Puh, wird das dann auf eine Portion abgewogen oder irgendwie?
Nee, es ist einfach, also es gibt immer eine Einheitsgröße an Portionen quasi.
Okay, so viel du in den Container reinmachen kannst, oder?
Ich glaube, es sind immer so zwei Schöpfer oder irgendwas. Okay. Also es gibt so.
Ich sage mal 4,90 Euro.
Nein, weit drunter, ja. 7 Euro habe ich jetzt gezahlt.
Für zwei Schöpfer Ragout?
Für zwei Schöpfer Kürbis-Ragout. Und da war nichts anderes drinnen wie Kürbis, Erbse, so Stangenbohnen und ein bisschen Kaffeeol vielleicht.
Und dann fragt man sich, warum 30% der Bevölkerung irgendwie übergewichtig ist, wenn man Kürbis-Ragout für 7 Euro verkauft.
Ich habe mir echt gedacht, das kann ja wohl nicht sein, dass ich eine Extrawurstsemmel für 1,60 kriege und dann einfach ein Kürbis-Ragout für 7 Euro. Ich meine, es ist warm, das muss man ihnen lassen, aber trotzdem.
Ja, aber in der Semmel ist ja Fleisch drinnen, das ist ja eigentlich urteuer herzustellen, denke ich.
Das war eben der Punkt, der mich so aufgeregt hat, weil du kriegst halt Wurstwaren, so 100 Gramm Packung für unter 2 Euro.
Wie funktioniert das? Ist das noch Fleisch? Was ist da drin? Das kann doch mir nicht. Ich meine, man muss ja ein Schwein auch irgendwie mästen und eine Kuh und
ja, voll,
sowas. Da geht ja voll viel Geld rein.
Und das Schlimme ist ja, dann gibt es ja ganz viele Menschen, die sich dann auch noch aufregen, dass es so teuer ist, das Fleisch.
Gell? Die haben doch
am
alle
liebsten 2 Cent dafür.
Ja. So. Wahrscheinlich wird das irgendwie so subventioniert oder so.
Ja, safe. Ich habe eine Doku mal gesehen. Das ist zwar schon länger her, aber da wurden eben diese Bauern interviewt und die kommen eh hinten und vorne nicht zusammen und die müssen dann vom Staat Gelder kriegen, damit sie überhaupt überleben können mit dem Business, das sie haben, weil die Preise einfach alle gedrückt werden. Genau, und sonst wird das halt nicht gekauft. Aber wenn du im Supermarkt schaust, Biofleisch ist ja fast doppelt so teuer. Mhm. Also wenn jetzt so ein Hühnchen, sagen wir 300, 400 Gramm, kostet um die 10 Euro.
Wirklich?
Ja, und wenn du es aber von irgendeiner Nicht-Biomarke kaufst, dann kannst du es für 4 Euro oder was.
Da will man gar nicht wissen, was die Hühner essen, gell? Wenn du dir denkst, so, das kostet 4 Euro. Das sind ja dann meistens so 3 Hühner, die so dafür draufgegangen sind, oder?
Zellulose gestopft.
Ja. Oder irgendwie so mit Styropor oder keine Ahnung, irgendwie Füllmaterial. Oh, wahrscheinlich noch Wasser reingespritzt und sowas, damit die schön prall sind.
Mit so einer Spritze aufgeblasen.
So stelle ich mir das manchmal vor, dass die das machen bei der Schlachterei.
Das kommt mir vor bei Kulturheidelbeeren oder so. Oder bei so richtig großen, schönen Himbeeren und Heidelbeeren, die du kaufen
alles
kannst.
Alles fake.
Und die schmecken aber nach gar nichts.
Ja,
also die schmecken
nach Wasser.
Ja, genau. Als ob jemand mit so einer Spritze rein und einfach so Wasser. Tschipp.
Voll. Und die kräftig schmeckenden sind immer die ganz kleinen.
Ja,
die
voll,
auch noch
genau.
So voll mit so rotem Saft sind und sowas.
Waldheidelbeeren. Heißen die dann Heidelbeeren? Schwarze?
Nee, aber ich kaufe auch Kulturheidelbeeren und die sind halt auch kleiner.
Echt?
Die tiefgefrorenen, ja.
Ah ja, voll.
Und die bluten ganz schön in meinem Porridge rein. Das wird ganz lila. Also da bin ich dann immer happy drüber. Und das sind aber die Bio-Sachen. Mm. Ich kaufe die. Das sind auch ja fast die meistgespritzt. Das ist so ein Lebensmittel, das am meisten Pestizide braucht. So Heidelbeeren, Paprika ist noch ganz oben.
Aber das verstehe ich nicht, weil die werden ja nicht so befallen von irgendwelchen Ungeziefern.
Also ja, aber das ist quasi eine Frucht, die an der Oberfläche ist, so an der freien Luft. Bei einer Kartoffel ist es easier, weil die ist unter der Erde.
Das ist nicht easier, das sind Mäuse. Nicht? Weißt du, wie viele Kartoffeln bei uns von Mäusen zusammengefressen werden?
Okay, ich merke gerade, dass meine Aussage überhaupt keinen Sinn macht. In der Erde sind ja auch die Tiere drin. Ja.
Sogar viel mehr.
Aber in der Luft sind ja auch so, keine Ahnung, eine Biene.
Ein Adler.
Oder so ein Hund, der einfach aufs Feld rennt oder so. Da gibt es ja auch Tiere, Nager.
Na, vor allem Rehe und so knabbern gern so Bäumchen an.
Ja.
Aber bei uns, wir haben ein paar Heidelbeersträucher und die sind immer wunderschön und wir spritzen gar nichts.
Echt?
Und die, ja voll, die wachsen immer gut.
Warum braucht man das? Weil ich habe mir so einen Chart angeschaut und Heidelbeeren war so
ich
top.
Weiß, aber ich weiß auch nicht, warum genau. Also,
und Erdbeeren auch noch?
Na, bei Erdbeeren verstehe ich es, weil da gibt's bei uns werden die sehr oft angefressen, eben von Mäusen oder so.
Mhm.
Oder Schnecken auch. Also,
die Schnecken kommen da dran?
Mhm, voll.
Wow, die was sind die für Akrobatiker? Tun die dann so an der Ranke hoch oder sowas?
Nee, die Erdbeerpflanze, da, also die Früchte von der Erdbeere sind ja recht schwer und die fallen dann halt zu Boden und die liegen meistens so auf der Erde ein bisschen auf.
Wenn sie noch an der Pflanze sind sogar, dass sich die Zweige so runterbiegen.
Genau.
Okay. Diese fiesen Schnecken.
Das ist echt gemein, weil dann hast du lauter angebissene Erdbeeren und du freust dich.
Können wir
dich.
Bitte über Schnecken reden? Was ist eine Schnecke eigentlich?
Weil ich glaube, ich habe ein Trauma erlitten von Schnecken seit dem zweiten Teil von Harry Potter. Kennst du die Szene?
No way. Marie, ich habe den gestern geschaut.
Nein,
oder vorgestern. Da kotzt Ron Schnecken aus, weil er will eigentlich so Malfoy grausig. Verzaubern, weil der fies war zu einem anderen Gryffindor-Schüler. Genau. Und dann blockiert er das irgendwie.
Nein,
und dann
sein Zauberstab ist kaputt, weil er,
weil
sie mit diesem
Auto runtergefallen
sind. Genau, sind runtergefallen, dann ist der Zauberstab gebrochen, dann hat er ihn zusammengeklebt irgendwie.
Alles
und dann
macht Sinn.
Funktioniert
und dann
hat
er sich selber
mehr.
Verzaubert.
Und dann ist der Zauber in die gegengesetzte Richtung losgegangen auf sich und dann kotzt er in so einen Eimer ständig
diese
Nacktschnecken.
Die Szene ist ekelhaft, wo sie bei Hagrid im Haus sind und er dann noch immer Schnecken hochkotzt. Und das schaut echt, also das schaut
ja,
wie
komplett.
Echte Schnecken aus.
Und ich habe das als Kind gesehen und ich habe mein Leben nicht gepackt. Also ich habe das, mein ganzer Körper hat sich auf die Haare aufgestellt und wirklich so ein Schauer.
Das ist eine ekelhafte Szene.
Voll. Kennst du Cold Mirror?
Nein.
Oh mein Gott.
Ach so, Entschuldigung, die liebe Synchronisation.
Ja, genau.
Ja, kenne ich. Und mit jetzt, so Gabba Gandalf und sowas.
Genau. Und, jetzt,
und die hat auch Harry Potter synchronisiert.
Ja, und die hat auch diese Szene, so ein Lied drüber gedichtet.
Über die Schneckenszene?
Ja, ja, schau es dir mal an.
Ich
werde es jetzt
nicht
ausführen, aber es ist sehr lustig. Das war meine Kindheit komplett.
Aber Harry Potter, ich habe wieder gemerkt, wie toll das eigentlich war.
Ja,
ich will wieder total. So eine Filmreihe. Das waren 7 Teile, die waren alle consistently gut. Also die letzten paar waren dann schon sehr ernst und düster. Aber so, ich habe mir den ersten Teil und den zweiten Teil nochmal angeschaut. Und wie toll, ich will da wirklich in dieser Welt leben. So, das macht voll Spaß. So, mit nach Hogwarts auf dem Gleis 9¾. Und dann läuft man da durch die Wand. Das ist alles toll. Und dann der Hogwarts-Express. Und dann die ersten Schultage. Ich fand
ja,
das so toll.
Ich habe mich auch mal gefragt. Also es ist ja auch deshalb immer erwachsener, weil ja auch die Charaktere erwachsener werden. Und dann wird es ein bisschen düster. Schade, dass sie halt den letzten Teil wieder mal zweigespalten haben, wie es so oft der Fall ist.
Ja, haben sie auch beim, wie heißt das, Mockingbird?
Tribute von Barnum. Ja. Ja, genau, das ist mir auch gerade eingefallen.
Ja,
nämlich.
Auch zweigeteilt.
Fand ich auch sehr schade. Wie fandest du die eigentlich?
Die habe ich nie gesehen.
Was?
Ich weiß. Das war dann schon so in der Zeit, ich habe sogar noch Twilight gesehen, aber das war dann diese Teenie-Reihe, die schon zu spät kam. Da war ich einfach kein Jugendlicher mehr. Also die sind nie an mich rangekommen.
Ist aber empfehlenswert, würde ich mir anschauen.
Ich weiß, aber ich muss so in den Mood kommen. Weißt du, man muss mit J-Law ein bisschen nochmal warm werden.
Hast du eigentlich die Harry Potter Bücher auch gelesen oder nur die Filme?
Du weißt ja, dass ich mir sehr schwer tue beim Lesen, aber meine Mutter hat mir zum 12. Geburtstag, glaube ich, wo zum ersten Mal die Todesser kommen?
Das 6. Teil, glaube ich.
Nein, nicht so, das kann nicht sein. Das war schon früher, wo sie auf so einem...
Ah, der dritte Teil.
Okay, dann der Gefangene von Azkaban,
genau,
oder?
Genau.
Den hat mir meine Mutter als Buch geschenkt und ich habe es bis Seite 99 oder so geschafft.
Wow, das ist ja richtig lang.
Ja, das waren sehr schwere Monate, die ich mich da durchgequält habe und seitdem habe ich eigentlich kein Buch mehr angefasst.
Okay, und die Hör-CDs hast du auch nie gehört dazu?
Weil damit bin ich. Filme geschaut.
Also ich bin in der Volksschule damit eingeschlafen. Jeden Abend habe ich mir diese... Oh. Hör-CDs, also ein Buch nach dem anderen quasi vorlesen lassen von Rufus Beck.
Ich bin noch mehr oldschool. Ich habe früher noch Kassetten gehört, so TKKG und 3 Fragezeichen.
Ja, die 3 Fragezeichen hatte ich auch auf
Kassette. Kennst du TKKG?
Nein, was ist das?
TKKG, Tarzan, Karl und Klößchen und irgendwer noch, keine Ahnung. Ja, das ist ein voll cooler Titelsong. Aber das ist genauso wie 3 Fragezeichen, nur ein bisschen rougher, weil da ging es dann oft so, ich habe das mit 9 noch nicht ganz verstanden oder wahrscheinlich schon früher mit 8 oder 7, wo ich die gehört habe, auch immer beim Einschlafen, immer so, oh, wir decken die neue Rauschgiftbande auf oder sowas. Und ich so, was ist ein Rauschgift? Ich habe mir das immer
als würden
die an Sprühflaschen oder so schnüffeln oder irgendwie so habe ich mir das vorgestellt.
Benzin schnüffeln.
Ja,
oder Uhu.
Aber es war sehr viel schlimmer und ich habe das Gott sei Dank nicht verstanden. Und dann kommt immer Tarzan und macht seine Judo-Griffe. Oh ja, ich habe ihn geschnappt. Und dann ist das Abenteuer vorbei. Ja, das waren meine Kindheitserinnerungen. Und ich habe noch sehr viel so Prinz Eisenherz. Wirst du wahrscheinlich auch
das
nicht sagen.
Das sagt mir auch gar nicht. Ich war eher so Sternenschweif.
Was ist das? Ist das so ein Pony?
Ja.
Ich wusste es. Um was geht es in Sternenschweif?
Ich weiß es nicht mal mehr. Es war halt einfach ein Magical Unicorn Das halt.
Das den Tag rettet oder einfach nur Einhorn-Dinge
macht? Nee, es gab schon eine Geschichte mit Mädchen und so, das trifft dann auf dieses Pferd oder dieses Einhorn und dann erleben die halt irgendwas, aber.
Du hattest ja kein Fernseher als Kind, ja, gell? Genau. Aber hast du trotzdem irgendwie so Serien von Nickelodeon, ja, oder Cartoon, also, Network gesehen?
Ich hatte natürlich die Möglichkeit, bei Freunden oder bei meiner Oma dann exzessiv dann das Fernsehen nachzuholen.
Mhm. Oh, bei deiner Oma?
Ja, ja.
Die hat sich alles schauen lassen, oder?
Da gab es immer eine Mittagspause und da durfte ich dann immer 2 Stunden schauen, was ich will. Und dann habe ich schon auch die ganzen Sender halt durch, von RTL, okay, bis Nickelodeon.
Das heißt, du hast ein bisschen Zugang dazu
Brot
gehabt.
Am Abend, ja.
Wow, Bernd das Brot. Man, das hat mich ein bisschen verstört, ja, irgendwie.
Komplett. Das ist einfach ein... Weiß nicht, Toastbrot, glaube ich, ja, das ist halt so richtig also lethargisch und
zynisch.
Eintönig. Ja, ja, genau, zynisch.
Wirklich
so.
Nicht, also so nihilistisch auch an die Welt herangeht. Ja. So, alles ist scheiße, es lohnt sich nicht zu leben. Das war wirklich depressiv, gell?
Ja, und dann das Tagesprogramm mit so lauter bunten Malfarben und jetzt basteln wir was, ja, und das und das und dann kommt Bernd
das Brot. Brot als Abendprogramm, ja, damit man schön noch vorm Einschlafen seine depressive Dosis bekommt.
Ja, voll. Aber was gab es da so typische Sendungen auf Nickelodeon? Ich kann mich erinnern an diese Feen. Cosmo und Wanda, meinte ich.
Oh, ja, das? Elfen der Helfen. Nein, genau. Helfen der Elfen. Elfen der Helfen. Ja, oh, das Gott, war toll. Dann gab es halt noch klassisch SpongeBob.
Ja, voll, das habe ich natürlich
mal gesehen, oder?
Aber Wings Club habe ich nie gesehen. Lief das im Fernsehen?
Das war auf Nickelodeon. Das, okay, waren auch so Elfen. Das war halt mehr so eine Mädchenserie. Oder? Ich weiß leider nicht, worum es geht. Es waren halt so Fairy Tales. Und dann gab es immer auch noch so Prinzen. Jede Fee hatte so seinen Prinzen. Mhm. Vielleicht kannst du das mal nachholen, keine Ahnung. Ich habe da noch, das wirst du auch nicht kennen, wie hieß denn das? Mit so 3 Spies, so 3 Girls, die waren so Geheimagentinnen.
Du meinst Kim Possible? Nein.
Ja, das gab's. Oh, ja, da hast du was. Kim Possible habe ich sehr oft geschaut. Aber irgendwann hat mir dann jemand gesagt, dass ihr Mund aussieht wie ein umgedrehter Schnauzer. Oder sowas. Sie hatte so einen, ja, so einen maroni-farbenen Mund und irgendwann kannst du es nicht mehr ansehen, dass du dann immer denkst, sie hat einfach einen Schnurrbart. Und ab dann war Kim Possible für mich vorbei.
Gestorben.
Ja, ich so.
Ich fand diesen Nacktmulch oder was auch immer das war,
ja,
so grausig.
Rufus, ja, glaube ich, hieß der. Der war toll. Aber nichts kommt bei mir an SpongeBob vorbei.
Aber
das hat, glaube ich, meinen Humor geprägt.
Ich finde das so lustig, weil wenn du das als Erwachsener schaust, dann checkst du halt viele Dinge.
Ja, ja.
Und vor allem, dass die sicher nicht ganz nüchtern waren in der
Überhaupt
Herstellung.
Nicht.
Aber als Kind checkst du das irgendwie
nicht.
Ich meine,
wer kommt denn bitte auf erstmal einen Schwamm, der unter Wasser lebt?
Ja.
In einer Ananas. Sein, ja, bester Freund ist ein Seestern, okay, der unter einem Felsen lebt. Ja, dann noch der Tintenfisch in diesem komischen
Stein,
also diese Statue, diese Osterstatue. Und dann gibt es noch ein Eichhörnchen, das unter einer,
genau,
Kuppel lebt im Wasser. Die kommt aus Texas und hat einen Astronautenanzug an. Wo sind wir hier?
Ja,
und sein Beruf ist, Burger zu braten unter Wasser.
Und das diese große Krabbe-Restaurant, ja, ist ja eine Krabbenfalle eigentlich.
Oh mein Gott, da hast du gerade was... Okay, wusste ich nicht.
Ja, voll.
Dann macht es nochmal besser.
Ich glaube, die machen Krabbenburger. Also eigentlich,
genau,
ist es schon ein bisschen...
Marie, ich habe an diese ganze Sache eigentlich nicht... Mr. Krabs verkauft einfach seine Gemeinschaft oder,
ja,
seine,
voll,
Familie da als Burger-Patties. Das ist voll krank. Und was war eigentlich Plankton?
Ja,
das war
keine
einfach
Ahnung.
Nur das war ein Plankton-Teilchen,
ja,
oder? Das,
ja,
einfach böse Machenschaften.
Ich glaube, der will immer an die Geheimformel von,
ja,
dem,
genau,
von dem Burger-Rezept. Und ich finde es auch geil, wie sie den Stil manchmal so tauschen. Und am Anfang ist das ja ein echter Mensch, der das Intro macht.
Ja, ja.
Und dann tauchen,
oh,
sie erst unter in
der
die...
Oh, wohnt in der anderen, das ganz viel mehr.
Spannkopf.
Und manchmal kommt ja auch dann immer so Szenen über Wasser, wo dann irgendwie ein,
genau,
Boot sitzt oder sowas.
Und dann ist der Schwamm auch immer echt.
Ja,
wenn,
voll,
sie über Wasser,
wenn sie über Wasser
sind.
Das ist ein tolles Detail. Aber wusstest du, alle Szenen, wo man über Wasser einen Menschen sieht, das ist der SpongeBob erfunden
hat. Ah, echt?
Hat.
Okay,
ja,
na, das wusste
ich
nicht.
Und ich glaube auch, der hinter der Verkleidung, der Kapitän am Anfang vom Intro, ist auch der SpongeBob-Macher.
Okay, spannend, ja.
Ja.
Na, die hatten definitiv lustige Sessions bei
und
der Animation von dem Ganzen.
Ich glaube, irgendwas.
Aber jetzt,
haben die,
wo wir drüber reden, man könnte ja ziemlich viel reininterpretieren auf einer Metaebene, sodass das die reale Welt außerhalb ist und dann tauchst du unter in diese fiktive, bubbly, bunte Welt mit Ananas, Häusern und so weiter.
Quallenfischen.
Spaß ist und oben ist dann der Ernst oder so, keine Ahnung.
Vielleicht ist er einfach gerne tauchen gegangen und das war so seine, also im echten Leben, der Erfinder.
Boah, das Meer ist aber auch wirklich faszinierend. Also manchmal denke ich mir, ich will so Meeresbiologie studieren, weil wir haben so viel unerforschtes Gebiet noch in den Weltmeeren.
Ja.
Wir haben keine Ahnung, was da unten eigentlich alles ist.
Ich glaube, wir haben 25% der Meeroberfläche gescannt. 25%, eben. Das ist so wenig.
Das ist wirklich...
Und an manchen Orten waren wir noch nie.
Ja, voll.
Und warum sind wir so obsessed damit, auf den Mars zu fliegen, wenn wir nicht mal wissen, was auf unserem Planeten abgeht? Ja, vielleicht gibt es da Aliens.
Einfach tief, in der Tiefsee.
Ja, da kommen wir ja nicht mal hin.
Ich glaube, Quallen sind ja Lebewesen, die ziemlich faszinierend sind, oder? Weil die haben ja keine Gehirne.
Das hatte ich in meinen Notizen für heute.
Ah, wirklich?
Ich wollte eigentlich das Argument bringen, Quallen sind die Mülltüten des Ozeans.
Was, wie
sind weil
das?
Die einfach nur so Plastiktüten sind, die rumschwirren.
Ja, aber die fressen ja den Müll nicht auf, das wäre...
Nee, ich meine, sie schauen halt so aus, ein bisschen wie Mülltüten, ja, die einfach so rumfliegen im Wasser.
Ja, Quallen werden ja auch richtig, richtig lang. Also, na, ich meine, ja, das auch, aber ich meine...
Groß? Klein?
Ich meinte alt eigentlich.
Ah, das wusste ich nicht.
Lang im Sinne von alt.
Wie so eine Schildkröte?
Ja, voll.
Echt,
ich glaube, es gibt Quallen, die wirklich also jede Life Expectancy übersteigt.
No way.
Ja, voll.
Aber was macht eine Qualle den ganzen Tag?
Ja,
hat die, ist die
auch
conscious? Weil die schaut halt so aus, als würde die halt sich so nur so treiben lassen, gell?
Die kann sich schon bewegen, die kann ja auch stechen.
Ja, aber tut sie das aktiv oder einfach nur, wenn irgendwas an sie ranstoßt?
Ja, ist die
halt,
Frage.
Weil halt, das kommt mir manchmal so vor, als sind das quasi nur so Mülltüten, die halt so rumschwirren im Wasser und dann berühre ich die halt mal unabsichtlich und verbrenne mich dran. Aber die merkt nicht viel davon und
ich weiß gar nicht, was essen Quallen.
Ja, das frage ich mich hier. Was ist das? Vor allem, wenn du da reinschaust, die sind ja meistens auch transparent und da ist einfach nur so klubschi Glibber drinnen irgendwie.
Aber was genau ist Plankton eigentlich? Ist ein Lebewesen.
Das schon, ja.
Es bewegt sich.
Ich denke mal.
Und Fische ernähren sich davon, oder?
Also, oder? Ich glaube, das schwimmt manchmal einfach so im Wasser rum. Das ist halt so wie Algen, würde ich mir halt vorstellen.
Aber
oder?
Algen sind nicht Lebewesen, oder?
Das kann man jetzt debattieren. Also ich würde sagen, Pflanzen sind auch irgendwo Lebewesen, aber ich würde eine Alge zur Pflanze hinzu.
Okay,
also so,
Algen sind Pflanzen, aber Plankton ist ja ein, kann sich selbstständig bewegen.
Ich glaube schon so ein Einzeller, boah, frag mich bitte nicht, irgendwas, was conscious ist.
Ja, wie lustig
so
ist das eigentlich, dass da rumschwimmt
Zellen
und dann sich Fische davon ernähren oder so und dann, ich meine, stell dir vor, unsere Luft wäre voll von so kleinen Partikeln an Nahrung.
Ist es ja, oder?
Und wenn wir so einmal Luft schlucken.
Wenn wir nur ganz tief einatmen, hast
nein,
du einen halben Burger eingehalten.
Die Luft, so. Damit es in den Magen kommt.
Das war lecker.
Der Magen verdaut das.
Aber Wasser ist eh generell so crazy. Wie kannst du, weil Fische atmen ja unter Wasser, aber halt Wasser. Also stell dir mal vor, du würdest die ganze
Warte
Zeit...
Warte kurz, ich hatte einen lustigen Gedanken. Wenn du, also ich weiß, das Geruch, also wenn du was riechst, dann sind da kleine Partikel von dem, was auch immer du riechst, in der Luft.
Yeah.
Und also wenn du jetzt Essen riechst, dann atmest du einen Teil des Essens quasi ja ein, oder?
Würde ich schon so sagen. Aber ich denke, das sind so Duftstoffe. Aber das muss ja ein Teil vom Essen
sein, gell?
Könnte
man sich ernähren, wenn du so exzessiv an Dingen riechst? Also wenn du so Schweinsbraten hast oder so. Und du schnüffelst 10 Stunden dran, so...
Ich glaube, das machen richtig Supermodels. Die kaufen sich ein Happy Meal und schnüffeln so am Sackerl, wie so, als würden sie hyperventilieren im Flugzeug.
Und so, dann kannst du so ganz wenig Kalorien halt aufnehmen.
Ja. Und sie müssen es nicht mal in den Mund nehmen. Glaubst du, das geht? Weil du
ich
hast
irgendwo
eine
neue
recht.
Theorie der Physik aufgestellt. Wir brauchen keine Nahrung
mehr. Du noch mal deine, wir haben ja noch eine Theorie, mit der wir den Nobelpreis gewinnen wollen.
Die Atomtheorie.
Genau. Willst du die mal ausführen? Kannst, kriegst du die noch zusammen?
Ja, voll. Das war eh... Also wir bestehen ja aus Atomen und so. Also die Menschheit hat ja irgendwie festgestellt, alles, das Kleinste, was wir so zurückführen können, sind kleinste Atomteilchen.
Ich glaube, es geht noch kleiner.
Und zwar?
Die Quarks.
Okay.
Es gibt ja im, also es gibt noch den Atomkern und die Atomhöhlen, glaube ich.
Ja.
Und im Atomkern ist nochmal irgendwie sind Neutrinos, nee, irgendwas, irgend noch ein kleineres Teilchen. Und ich glaube, da drin sind nochmal kleinere Teilchen, die Quarks heißen.
Okay, und das hört dann einfach nie auf.
Ja. Und Elektronen gibt es ja auch noch, die sind in der Hülle vom Atom.
Okay.
Aber ich glaube, so das Atom ist so das Kleinste, was wir beobachten können. Könnte es das sein?
Auf jeden Fall.
Alles besteht aus Atomen.
Ist es so klein, dass wir es ja nicht sehen können mit bloßem Auge.
Genau.
Und wir alle sind aus Atomen zusammengesetzt. Warum lösen wir uns nicht auf, wenn wir uns gegen eine Wand lehnen? Was? Warum verschmelzen wir nicht mit der Wand?
Was hält uns zusammen?
Ich meine, ja, die...
Weil das sind ja auch Atome und da gibt es irgendwie Typen von Atomen, dass du so ein Hautatom hast und das sagt so, wir halten uns alle an den Händen, damit wir nicht auseinanderfallen.
Ja eben, also woher weiß das Atom, dass es gerade zum Körper gehört und nicht zur Wand?
Gell, so. Das frage ich mich. Weil, und deswegen habe ich, hab ich mir ausgedacht, wir gehen nach CERN oder auch wir schreiben dem, keine Ahnung, Gerhard Nobel oder so, dass wir jetzt einen Forschungsantrag machen. Und zwar, wir setzen uns 10 Jahre einfach auf eine Couch und werden dafür bezahlt und schauen, ob wir verschmelzen mit
Aber gab es nicht sogar diesen Fall, dass sich eine Frau nicht mehr von der Couch aufbewegt hat und wirklich dort verrottet ist, bis sie Teil der Couch war?
Ja, aber die war ja tot, oder?
Na, die war noch lebendig, glaube ich.
Während sie verrottet ist?
Ja, genau. Das heißt, lebendig daran verrottet, an der Couch.
Ja, das können wir so als Fallbeispiel nehmen. So, wir haben schon so Beobachtungen gemacht.
Die Theorie, die These der Theorie ist dann, dass du dich nur lang genug an irgendetwas lehnen musst oder Kontakt mit etwas haben musst.
Ja, dann checken irgendwann deine Atome nicht mehr. Dann haben sie so Identitätsverlust. Die so, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Neben mir ist ein Hautatom und auch das Sofaatom. Und ich fühle mich eher wie ein Sofaatom.
Genau,
und
dann, die changen so Identity. Oh mein Gott. Und ja, irgendwann können wir dann durch Wände gehen. Wenn wir es schaffen, die Zeit zu kontrollieren, dann können wir den Prozess verschnellern zwischen diesen zwei Atomen, also dem Wandatom
Stimmt,
und dem Hautatom.
Stimmt, wir müssen nur die Zeit schneller wahrnehmen, oder? Das haben wir auch irgendwie so beredet. Oder?
Dann checkt das Atom nicht so, was wirklich Zeit ist und was die wahrgenommene Zeit ist und dann verschmilzt das einfach mit der Wand. Ich glaube, wir sind dann was dran, halt wirklich. Wenn du, angenommen, du könntest jetzt die Zeit beeinflussen und du könntest dezidiert sagen, mein Handatom... soll es mit, also da soll
der
die
Wand
Zeit, nein, nicht nur mal das, sondern du haltest das an eine Wand und dann sagst du dem so und die Zeit vergeht jetzt 1.000.000stel Mal schneller.
Das sagst du dir selbst oder dem Atom?
Nein, nur dem Atom in der Hand und der Wand.
Ah, nur dem?
Ja, nur den, das den beiden so. Und dann geht das einfach schneller.
Hey, musst du dann so dich hinlehnen und dem reinflüstern?
Dann bist du so dran an der Wand, weil du nicht mehr loskommst.
Wie kommunizierst du aber mit dem einen?
Ja,
weil wenn du gegen deine Hand redest, dann wissen ja alle Bescheid. Und dann sind sie voll verwirrt.
Na, das hat so
Meint er mich?
Innerliche Impulse.
Ach so.
Dein Körper muss so Impulse an dieses Atom an der Hand.
Aber ich glaube, das musst du trainieren,
Information.
Marie.
Also in unserem Hirn wird ja nichts anderes wie Information ständig geleitet.
Ja,
so über
die Nervenbahnen,
ja auch, genau,
oder?
Wir können ja auch die Hand bewegen und müssen das nicht aussprechen. Wir können das ja denken und dann heben wir die Hand.
Ja, aber glaubst du, kann ein Nerv so filigran sein, dass er auf Atomebene einen ansteuert?
Siehst du, wir trainieren.
Ja, vielleicht kann man das mit Yoga und Meditation machen. Weil du hast dir erzählt, das machen wir beide anscheinend, dass wir so während dem Meditieren so Atemtechniken auch machen und so checken, wie so irgendwie Licht oder eine kalte Luftstrom so durch den Körper durchgeht und man das so beobachten kann. Und ich glaube, wenn man das lang genug macht, kann man halt so bis zu seinem Finger kommen und dann vielleicht noch die Spitze vom Finger und dann der Atom, der Vorreiter des Fingers.
Boah, wir sind jetzt auch schon ziemlich tief in der Philosophie angelangt, ne?
Also, ich finde, das ist noch voll wissenschaftlich.
Aber ich finde das schon spannend, weil wir uns ja so viele, also unsere Sinneswahrnehmungen sind ja alle täuschbar.
Mhm.
Weil wenn wir träumen, erleben wir unseren Traum als real. Wir wissen nur halt nicht, dass wir träumen. Aber im Traum selber denken wir, dass die Realität.
Weil wir fühlen ja auch
genau,
irgendwie
Genau, wir
im
fühlen,
Traum.
Wir sehen, wir hören, das ist ja alles da. Obwohl ja nicht aktiv ein akustisches Signal da ist, was wir über die Ohren wahrnehmen, hören wir, dass wir Dinge sprechen oder wir hören Musik oder was auch immer.
Das heißt, wir können es faken.
Genau, also wir wissen ja, man kann sich Dinge einbilden. Es gibt ja auch Fata Morgana, es gibt auch Halluzinationen und so weiter. Also mit der Vorstellungskraft.
Kleiner Exkurs.
Bitte.
Fata Morgana. Kennst du das, wenn man als Kind manchmal nicht so ganz checkt, wie etwas geschrieben ist? Und ich dachte, es ist dann wirklich der Fata Morgana. Es ist einfach so ein Vater. Und der steht dann halt so in der Wüste rum.
Geil.
Und da ist halt Morgana.
Und der kommt so immer wieder, erscheint der Leuten.
Wenn du nichts zu trinken hast, kommt in der Ferne.
Mit einem Wasser.
Oh, Fata Morgana. Und lock dich so in eine Oase oder sowas.
Oh,
Entschuldigung, zurück zu Atomen.
Naja, unsere Vorstellungskraft ist ja zu vielem möglich. Und wenn wir uns vorstellen, in der Meditation zum Beispiel, dass wir irgendeine bestimmte Farbe, die wir gern haben, einatmen in irgendeiner bestimmten Temperatur, glaube ich schon, dass das eine Auswirkung hat, definitiv auf unser, auf unsere physische, genau, also auch
und
das
auch wie wir Dinge wahrnehmen.
Ja, voll.
Weil eigentlich ist ja nichts anderes, wenn ich jetzt atme, aber ich stelle mir vor, dass es da Kälte ist an der Stelle und dann spüre ich plötzlich Kälte in meinem Brustraum oder ja, genau, in meinem Bauch oder
es gibt
sowas.
Auch Erzählungen, also ob die jetzt wahr sind oder nicht, bitte nagelt mich nicht fest.
Recherchiert das für euch selber.
Das kann auch eine Fantasy-Story jetzt sein, aber ich habe gehört, dass es diesen Fall gab von einem Mann, der im Zug in einem Kühlabteil gelandet ist.
Es gibt Kühlabteile im Zug?
Es gibt so,
Essen?
Nee, so wie so ein Kühlschrank als Raum, als Waggon quasi.
Ah, wenn da was geliefert wird.
Genau,
oder so?
Genau.
Cool.
Und der ist da reingegangen und dann ist die Tür zugefallen.
Mein Albtraum.
Und dieser Mann ist erfroren. Also der ist einfach gestorben da drin. Der ist einfach nach ein paar Stunden da drin erfroren.
Ach du Scheiße.
Dann hat sich aber rausgestellt, dieser Kühlwaggon war nie gekühlt. Das heißt,
das
heißt,
er hat sich das eingebildet.
Genau,
dass
der
es
hat
kühl
sich
war.
Einfach, weil die Tür zugefallen ist, hat er so Panik bekommen, dass er jetzt gefangen ist in einem Kühlschrank sozusagen, dass der actually erfroren ist.
Und die Autopsie hat ergeben.
Ja, genau.
Also, da war es eigentlich warm.
Ja.
Oder der ist nicht dann irgendwie.
Genau, der war nie angeschlossen.
Unter Kühlung,
also der, genau, der ist nicht
gestorben.
Ja.
Das ist ja schlimm.
Ja, das ist eben, und bei Placebo-Effekt, das haben wir eh schon ein paar Mal diskutiert, können wir uns ja auch irgendwas einbilden, sodass wir dann physisch wirklich eine Verbesserung. Für, also bei Studien, wo eben Medikamente getestet werden, gibt es eben eine Placebo-Gruppe und eine, die das Medikament wirklich kriegt. Und ganz oft ist ja der Fall, dass die Placebo-Gruppe auch irgendwelche Vorteile oder irgendwelche besseren Verläufe ihrer Krankheit also feststellen, obwohl sie nie ein Medikament bekommen haben. Einfach nur, weil sie gedacht haben, sie kriegen jetzt etwas Gutes und irgendwas. Also der Einfluss der eigenen Gedanken und der eigenen Vorstellungen auf den Körper, aber den echten physischen Körper, mhm, ist echt nicht zu unterschätzen. Also glaube ich schon auch, dass man, wenn man irgendwie seinem Atom so sich vorstellt,
suggerieren kann, hey, genau, probier mal durch die Wand zu gehen.
Ja.
Muss nur probieren, da ist irgendwann nichts.
Da ist
dann keine
dran
Wand.
An der Wand und dann gehört die Wand einfach zu dir.
Wow, stell dir vor, dein Bein ist dann ein Haus oder keine Ahnung, du kannst voll viel kombinieren.
Oh Gott,
oh Gott,
ja.
Aber du hast das mit der Kühlkammer gerade erwähnt, dass ich habe so oft jetzt schon so Videos gesehen von so Überwachungskameras, wo sich Leute in Restaurants unabsichtlich in der Kühlkammer einsperren.
Oh mein Gott,
und dann
was
kommt
für ein
halt
Horror.
Noch irgendwo nach einer Stunde dann ein anderer Mitarbeiter oder so irgendwie vorbei und rettet die dann noch. Oder einer hat sich in so einem Kämmerchen, wo die Brote aufgebacken werden, eingesperrt und
Hitze
ist einfach super heiß geworden.
Ja. Also Hitze ist, glaube ich, noch schlimmer.
Und einerseits finde ich das halt ultra, wenn das halt so ein Unfall ist. Und manchmal denke ich mir, das ist so geplant. Das sind einfach so zwei Mitarbeiter eifersüchtig aufeinander.
Den Mitarbeiter wollen wir nicht.
Ja, und die bringen sich irgendwie gegenseitig um oder so.
Was hast du für böse Gedanken?
Ich weiß es nicht. Ich schaue mir zu viele von diesen Überwachungstapes an. Da gibt es schon ein paar zwielichtige Mitarbeiter,
denen ich das
zutrauen
würde. Das sind aber
alles
so Horrorvorstellungen. Aber weißt du, was arg ist? Ich habe in letzter Zeit auch so viele Horrorszenarien in meinem Kopf, weil ich habe mir wieder mal in den Finger geschnitten beim Kochen.
Zum zweiten Mal
mit dem gleichen Messer. Und jetzt kommen so Flashbacks untertags, wo ich irgendwas schneide,
mhm,
und dann in so einem kurzen Moment bist du nicht aufmerksam und zack, ist die Hand ab. Halt wirklich, ich habe wirklich solche Wahnvorstellungen, wo ich mir irgendwelche Finger und ja,
abschneide.
Unabsichtlich abschneide und diese Realisation, weil das so schnell geht und dann ist das für immer weg. Halt, dann kannst du nichts mehr dran ändern.
Gell?
So, das
der
dann
Körper ist vergänglich,
futsch.
Das mag ich nicht. Weil wenn mal irgendwas weg ist, weil ich wäre manchmal gern so wie so ein Lizard, dem dann die Hand nachwächst oder
boah,
so.
Boah, das wäre so cool.
Wie schön wäre das Leben, wenn du einfach, weil dann kannst du doch viel mehr riskieren, dann kannst du einfach mal von einem Berg runterspringen, naja, vielleicht nicht von einem
aber
Berg runterspringen, aber
theoretisch, wir haben ja Zähne, die nachwachsen. Also es gibt ja, die Milchzähne fallen aus, wachsen einfach
ja,
neue
einmal.
Zähne.
Ja, einmal.
Naja, dann gibt es noch die Weisheitszähne, die kommen dann auch irgendwann
ja, aber raus. Ja, das sind ja noch dieselbe, von derselben Charge, wie die, wie heißen die erwachsenen Zähne? Von den zweiten Zähnen
normalen
halt.
Zähnen.
Von den
keine
normalen
Ahnung.
Zähnen, nicht Milchzähne.
Aber anderes Beispiel, wir haben Fingernägel, die nachwachsen,
ja,
wir haben Haare, die nachwachsen. Also
ja,
wir haben Körperteile, die nachwachsen können. Warum? Wir haben Leber, die nachwächst.
True.
Warum haben wir nicht die Ability, auch andere Sachen nachwachsen zu lassen?
Vielleicht kann man das auch über Placebo steuern.
Ja.
Im Körper nur
wir
so
müssen der Menschheit indoktrinieren, dass,
ja,
dass wir einfach alles nachwachsen lassen können. Und dann
da
können wir das auf einmal.
Stimmt, weil zum Beispiel, du hast es ja letztes Mal erwähnt, dass mit dem 100-Meter-Sprint.
Genau, genau.
Das ging auch irgendwann nicht unter 9 Sekunden,
so,
glaube ich.
Die Menschheit dachte, das geht nicht.
Das
muss
man einmal machen.
Gemacht und dann konnten das mehrere.
Okay, dann probiere ich heute mal, wenn ich mir
das
den,
Ohr abzuschneiden,
ja,
und nachwachsen
Finger
zu lassen.
Vielleicht hat das Van Gogh gemacht. Er wollte nur mal schauen, ob es geht.
Ja.
Das war kein Liebesbeweis. Das hat er dann einfach so im Nachhinein gesagt. So, ich war voll romantisch eigentlich.
Weil es nicht funktioniert hat, deshalb hat er das so sich zurechtgelegt.
Eigentlich wollte er nur rumexperimentieren, ob das Ohr nicht vielleicht doch nachwachsen
Aber weißt du, was dann immer die Begründung von so Leuten ist, die da wirklich dran glauben, dass sowas möglich ist? Dann sagen die immer, und wenn es nicht funktioniert, dann sagen sie immer, ja, der hat halt nicht stark genug dran geglaubt.
Denke ich aber auch. Man muss nur starren. Also du musst dann wirklich deinen Stummel anstarren für stundenlang und einfach dir vorstellen, wie der jetzt nachwächst. Ich glaube, das geht schon.
Aber umgekehrt ist es halt schon so, dass trotzdem die Haare nachwachsen, wenn sie ausfallen und dass trotzdem irgendwie die Fingernägel nachwachsen, auch wenn du jetzt nicht dran glaubst, dass das passiert.
Das ist einfach automatisch. Ja, das ist fast nervig. Du musst sie aktiv abschneiden. Das ist ja das Perverse.
Das habe ich mich immer gefragt. So, wie haben das Leute ohne Nagelschere früher gemacht? Sind die automatisch immer wieder abgebrochen oder dann haben die immer so irgendwie teilweise...
Jetzt haben die geknabbert.
Ja, aber die können die halt, das ist ja dann so voll manchmal rau oder steht weg, dann haben sie sich sicher überall verletzt.
Aber die haben auch noch mehr so physisch gearbeitet. Ich glaube, das ist wie bei Meerschweinchen zum Beispiel, wenn du die zu Hause hast, dann musst du extra einen Salzstein kaufen, damit die ihre Zähne dran, damit die irgendwas Festes haben, wo sie ihre Zähne quasi abwetzen können. Nicht nur abwetzen, dass sie quasi abgenutzt werden, dadurch, dass sie einfach was essen.
Sonst sind sie nicht scharf genug, die Zähne.
Ja, weil sonst, oder sie wachsen halt zu lang und dann musst du die wirklich bei einem Arzt so abschneiden lassen. Wirklich, weil halt, du gibst denen ja nichts, was in der Natur so harte Lebensmittel vorkommt. Du gibst denen ja so weiche Karotten, Salatblätter, Tomaten.
Ja.
Gibt man denen vielleicht keine Tomaten. Aber halt so weiches Gemüse, eine Gurke, da werden die Zähne einfach nicht abgenutzt. Deswegen brauchst du einen Salzstein.
Ja, und bei Katzen oder bei Hunden brauchst du ja auch so Wetzunterlagen für die Krallen, genau. Ja. Dass sie die irgendwie schärfen können dran.
Die muss ich bei meinem Meerschweinchen schneiden.
Mir fällt gerade ein, als Baby hatte ich eine Bernsteinkette auch für die Zähne.
Für die Zähne?
Ja, voll.
Dass du dran nuckelst?
Es gibt für Kinder, nein, nicht nuckeln, sondern.
Das ist ein Schnuller, ein Bernstein.
So ein bisschen dran knabbern, aber ich weiß nicht genau, aber es gibt so für die Zähne so eine Bernsteinkette.
Deine Eltern wollten dir noch was Schönes umhängen.
Ich schwöre, das ist so halt wirklich. Das ist für die Zähne irgendwie.
Aber du willst ja nicht, dass die Zähne abnutzen.
Nein, das ist gut für die Zähne. Ich glaube, mein Zahnarzt hat auch immer gesagt, dass es gut ist, wenn man so Dinge kaut.
Ja, also, kaut, aber dass man an einem Bernstein rumknabbert.
Soll ich das nachgoogeln?
Ja, bitte. Weil ich bin ja ausgebildeter Goldschmied.
Okay.
Es gibt eine Härteskala von Substanzen und Bernstein ist da sehr weit oben. Ich glaube, das ist größer als Zahnschmelz. Das härteste Element, was man, glaube ich, auf der Erde hat, ist Diamant. Und mit Diamant kannst du alles andere schneiden. Das ist ja das Verrückte. Und du brauchst einen Diamanten, um einen Diamanten zu schneiden. Damit du einen schönen Diamantenstein, dir so die Facetten schneiden musst.
Echt arg, das weil es halt kein festes Material ist. Ja. Deshalb sind sie so teuer vielleicht.
Wahrscheinlich.
Also Bernstein.
Ja.
Eine Bernsteinkette wird Kindern wegen einer vermeintlichen schmerzlindernden Wirkung beim Zahn und als Schutzstein getragen, obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt und Experten vor der Erstickungs- und Strangulationsgefahr warnen.
Spricht vier Argumente gegen den Bernstein. Aber Placebo, wir sind bei Placebo. Aber ich glaube nicht, dass du dran rumnuckeln solltest, oder? Ich glaube, das war einfach als Umhängeding.
Zahlungshilfe. Es wird angenommen, dass der Kontakt mit der Haut eine schmerzlindernde Wirkung haben kann,
hast
da der Bernstein.
Zahlungshilfe gesagt?
Zahnungshilfe.
Ach so.
Da der Bernstein angeblich Substanzen freisetzt, die bei Zahnungsbeschwerden. Was ist eine Zahnung? Ist wahrscheinlich, wenn die Zähne ausfallen und du mich singe.
Stell dir vor, Zahlungshilfe. Das kostet 12 Euro, aber ich gebe Ihnen 10. Haben Sie Zahlungshilfe?
Einen Bernstein. Oh mein Gott. Stell dir mal, du bist so 10 Cent knapp.
Und hast noch einen Bernstein.
Wie cool wäre eine Welt, wo es so Zahlungshilfe gibt, wenn du halt...
Ja, ich stelle mir früher die Welt so vor. Da hatte man dann ja auch so Muscheln einfach als Zahlungsmittel.
Ja, voll.
Und dann warst du halt voll der King, wenn du halt... Stell dir vor, du hast an der Elfenbeinküste gewohnt. Muss nicht mal so weit weg sein, aber halt dann bist du so am Strand gegangen, hast ein paar Muscheln eingesammelt, bist dann nach Ghana gefahren und warst Millionär.
Ja, aber das wäre eine so anstrengende Welt, wenn wir noch so Handel hätten, weil ich meine, heutzutage, man erstellt halt so Gutachten, schreibt irgendwelche Sachen und dann hast du so einen Bug, der 2000 Euro wert ist und was fangst du damit an? Das kannst du nicht teilen, das kannst du nicht weiterverkaufen. Also.
Doch, oh mein Gott, ich habe das jetzt gesehen, irgendwo ist die Inflation super hoch, ich glaube in Argentinien und da bezahlt man jetzt mit Goldstaub, for real. For real.
Goldstaub.
Ja, da wiegen die wirklich so oft den Milligramm genau Gold ab und
oh
du hast immer so ein kleines Säckchen dabei, wo du deinen Goldstaub drin hast und damit bezahlst du einfach im Supermarkt.
Streust du so drin.
Weil irgendwie, was war der Grund? Genau, ihre Währung verliert so am Tag immer so viel, die schwankt so im Wert, dass es einfach sicherer ist, einfach mit Gold zu zahlen.
Das ist ja absurd.
Aber ich bitte Leute, recherchiert das für euch selbst. Es ist entweder Argentinien oder irgendein lateinamerikanisches Land. Ich weiß nicht mehr wo.
Aber das heißt, das gleiche Produkt könnte innerhalb von einem Tag dann unterschiedlich viel kosten,
ja,
oder wie?
Aber der Goldpreis bleibt immer
gleich. Ah, okay, der bleibt stabil.
Gleich. Ja.
Wir haben einfach bald nur noch Gold als Währung.
Aber ich habe mir das halt angesehen und ich fand das so anstrengend, weil du stehst dann wirklich voll lang an der Kasse und musst dann so eine Goldpartikel rausholen aus deinem Säckchen. Und da würde ich ja die ganze Zeit denken, ups, ich habe was verloren.
Oder dann muss lieber die eingesetzte Kreditkarte im Handgelenk.
Genau, das ist, glaube ich, die Zukunft. Ich muss mal mit dem Thema ein bisschen abschweifen. Ich hatte heute schon wieder einen komplett verwirrten Gedankengang.
Okay.
Weil wir haben ja mal über Evolution geredet. Mhm. Dann bin ich noch ein bisschen weiter gegangen und zwar in das Gebiet der Etymologie. Mhm. Das ist quasi die Herkunft der Worte, mhm, oder wie sich ein Wort entwickelt hat. Und da habe ich mich gefragt, wer hat eigentlich das erste Wort quasi für einen Gegenstand erfunden? Weil zum Beispiel, da ist jemand irgendwann mal an einem Baum vorbeigegangen und hat gesagt, ist ein Baum. Und also,
na, ist ein ich glaube, der ist an dem Baum vorbeigegangen und war so, boah. Und dann kam irgendwann wer anders, der so, bam. Und dann kam,
ja, okay,
irgendwann so,
ja,
Baum.
Aber wer war der Erste? Der muss ja ein Genius gewesen sein, der dieses Bau gemacht hat.
Den Laut?
Ja.
Aber Tiere machen ja auch Laute. Also,
ja, aber es muss ja voll viele verschiedene Laute geben. Halt für.
Ich finde es auch sehr faszinierend, dass wir als Menschen so Sprache entwickelt haben, dass wir mit unserem Mund so viele akustische
Vokale
formen und, können, ja, dass sich das so differenziert, weil viele Tiere ja gar nicht in der Lage sind, diese Verschiedenartigkeit auszudrücken,
ja,
und deshalb haben sie
Pokémon
so
einfach
einen Sound. So.
Miau, miau.
Pika.
Pika.
Pika, Pika.
Und du musst halt dann so interpretieren, das ist wie Chinesisch. So, das hat so 8 verschiedene
Nuancen in der Tonlage.
Genau. Ja. Und du musst das irgendwie deuten selber.
Aber das Lustige ist, meine Katzen machen schon unterschiedliche Laute. Also ich kann differenzieren zwischen einem Miauen, das Hunger bedeutet,
ja,
und einem, das so Aufmerksamkeit oder halt Zuneigung.
Boah, ich zeig dir danach eine App, mit der man angeblich mittlerweile das fast
übersetzen
kann.
Ja, ich
so
weiß
Basic
nicht.
Needs.
Okay,
kannst du mal ausprobieren.
Ja,
mich würde es nämlich faszinieren, ob das mittlerweile schon geht. Durch diese ganzen AI, LLM-Sachen angeblich.
Aber Sprachentwicklung ist ein spannendes Thema, wie sich das entwickelt hat, dass wir so viele verschiedene Worte für, ich nehme mal an, man hat einfach angefangen, Gegenstände zu bezeichnen, damit man das unterscheiden kann zwischen Baum und einem Fluss oder was.
Ja, eh, aber.
Aber schau mal, Fluss, das S-Sound klingt für mich mehr nach Wasser wie jetzt ein Baum. Das macht
ja
schon
ich
Sinn.
Ich frage mich halt immer, wo, wer hat dann entschieden, that's it? Weil, sagen wir, es gab ja dann 1000 Menschen auf der ganzen Erde, sagen wir mal. Wir haben so angefangen mit 1000 Menschen und die waren ein bisschen verteilt. Das waren so verschiedene Clans und sowas. Und hat halt einer zum Baum Baum gesagt und der andere Papunga.
Ja, und deshalb gibt es verschiedene Sprachen auf der Welt.
True. Das ist,
die konnten sich nicht einigen.
Danke,
und
danke, Marie hat es geklärt. Okay.
Nein, deshalb hat sich Englisch entwickelt und Deutsch und keine
Vielleicht
Ahnung.
Vielleicht brauchte ich untertags bei mir, weil ich denke da viel zu lang drauf rum. Ich so, was ist mit Babunga?
Und dann gab es so 1000 Menschen und dann gab es so 500, die das so gesagt haben und 500, die das anders gesagt haben und die haben sich dann getrennt.
Ja,
und
weil
dann,
wir gehen jetzt woanders hin.
Genau.
Wir wollen nicht Baum sagen. Wir sind
das ist der Grund, warum sie sich aufgespalten,
ja,
haben.
Tschüss, wir
das
gehen jetzt.
Die Sprachbarriere. Und deshalb gibt es heute Länder. Nein. Das wäre ein cooler Grund.
Aber war es nicht vielleicht ganz auch so? Ich stelle es mir schon so vor, es gab halt Differenzen.
Ja, und dann
die
sind die weggegangen.
Gesagt, wir möchten eigentlich gern mehr Bananen essen und die anderen halt, nee, wir gehen gerne jagen. Und die haben sich dann halt getrennt. So, das läuft jetzt nicht mehr. Also,
ja,
oder der eine war zu kalt und den anderen zu warm. Ich würde, glaube ich, auch einfach weggehen, wenn ich den ganzen Tag in der Wüste sein müsste. Ich schaue mal in den Norden.
Ich glaube, am meisten Sinn macht das mit der Sprache, dass sie sich einfach wegen Sprachbezeichnungen dann getrennt haben, weil die Deutschen sagen ja viele Berliner zum Krapfen,
mhm,
und manche Teile von Deutschland sagen dazu Pfannkuchen, glaube ich.
Mhm. Das ist ja crazy, was?
Ja, eben, genau. Und ich finde, das sind so Dinge, da reibt man sich schon dran auf. Also wenn du das anders bezeichnest, wie das, was du schon ewig kennst,
ja,
weil für uns ist ein Krapfen halt. Da gibt es nichts anderes zu sagen dazu. Und wenn dann jemand herkommt und sagt, ich hätte gern einen Berliner, dann sind wir innerlich so ein bisschen, dann sind wir schon
Kopf.
So, warum nennst du das so?
Berliner.
Kannst du das, gehst du weg, bitte?
Aber ich würde es vielleicht nochmal umdenken. Ich glaube nicht, dass die Differenzen in der Sprache der Grund war, sondern die Differenzen sind erst nach der Trennung entstanden. Weil ich glaube nicht, dass dann, sagen wir, ein Grüppchen aus 50 Leuten Und dann sagt einer...
Das Gruppchen wird immer kleiner vor man ja, aus, Leute. Ist,
wir fangen immer weiter früher an, das war jetzt schon 10.000 vor Christus oder so.
Zwei ein Menschen.
Ja, halt so Neandertaler. Und einer so Bingo und der andere Bango. Ich glaube nicht, dass sie sich dann getrennt haben, sondern das Bingo-Bango ist erst entstanden, als sie sich in zwei Gruppen getrennt haben. Die einen so, wir wollen Rehfleisch.
Wenn das zwei Alpha-Bingo-Bangos waren, dann haben sie sich safe getrennt.
Ja, okay. Aber ich glaube eher, Alpha streiten sich so, ich will Mauern, der andere, ich will Maltesers. Und dann trennen die sich. Und dann wie können die sich ja nicht abstimmen, wie sie Sachen nennen. Dann sagt die eine Gruppe Bingo und die andere Bango. Könnte ja auch eine Theorie sein. Mit dem gehen wir auch nach CERN. Ich glaube nicht, dass die damit viel anfangen können.
Ich glaube, da gehen wir woanders hin.
Ja, klar, wen gibt es noch? Was gibt es für Sprachentheoretiker? Es gibt sicher einen Nachfahren von Darwin genau. oder so. Und den fragen wir mal.
Was er davon hält.
Ja, es gibt, kennst du die Darwin Awards?
Nein.
Das ist so Videos von Leuten, die bei ganz dummen Sachen sterben.
Ach,
also nicht sterben, aber halt so Unfälle haben, weil das quasi noch immer so den Darwinismus vorantreibt.
Deswegen, weil die dann halt sich nicht fortpflanzen können.
Weil das
können.
Quasi aussortieren, oh das noch God. Immer Natural Selection und das immer noch stattfindet.
Aber da habe ich mir echt mal Gedanken gemacht. Ich meine, das ist jetzt ein krasser Punkt, so Go. Drüber zu reden, aber wir als Menschheit haben uns ja bis zu einem gewissen Punkt so weiterentwickelt, dass wir immer intelligenter unter Anführungszeichen geworden sind, weil Natural Selection, alle, die halt irgendwelche Formen von Einschränkungen hatten, haben es überlebt, haben es schwerer gehabt und deshalb haben sich tendenziell halt Menschen mit starken Genen halt
durchgesetzt.
Jetzt leben wir in einer Welt, wo wir derartig medizinische Hilfsmittel haben, dass
es gibt
viele
keine
Menschen
natürliche
halt,
Auslese
genau,
mehr.
Es gibt kaum mehr natürliche Auslese.
Egal was du hast, du überlebst irgendwie.
Genau.
Auch was, schon bei der Geburt. Oder,
wie wirkt das jetzt in unserer Welt? Wie entwickeln wir uns weiter?
Ja, hartes Thema und ich glaube, ich gehe in deine Richtung. Ich glaube, die Menschheit entwickelt sich zurück. Dadurch.
Dass wir einfach ein bisschen dümmer werden von
der Genpool.
Also nicht
Jahrzehnte,
aber
ich soll
halt
nicht diese Genpool-Theorie machen, aber der Genpool wird wieder objektiv fürs Überleben schlechter. Harte Aussage.
Ja, voll. Das
ist jetzt mal schlucken,
Dinge,
diese Pille.
So, aber
nicht schlecht, aber schlechter nur bezogen auf den Fortbestand der Menschheit. Macht das Sinn? Nee, für die, du weißt ja, was ich meine, oder?
Ja,
weil
voll.
Die Evolution ist ja darauf gerichtet, immer besser zu werden,
genau.
immer adaptiver zu werden, um sich der Umwelt anzupassen. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es ein bisschen zurückgeht, was nicht schlecht ist. Weil jetzt kann plötzlich, weil jetzt, ich finde, das macht eine neue Türe in der Evolution auf, weil jetzt komplett neue Sachen entstehen können, die sonst keine Chance gehabt hätten. Weil der, zum Beispiel Stephen Hawking, der hat ja Multiple Sklerose oder ALS, wie heißt das, ALS? Eine Krankheit, die ihn daran hindert, dass er sich gut bewegen kann. Oder er hat, glaube ich, Muskelatrophie. Er kann einfach seine Muskeln nicht mehr bewegen, muss deswegen im Rollstuhl sein. Vor 100 Jahren wäre er leider, glaube ich, irgendwie alleine in einem Häuschen irgendwo am Land gestorben. Aber jetzt haben wir halt die Mittel, um ihn am Leben zu erhalten. Und jetzt kann er seine Brillanz quasi so an die Welt tragen.
Das stimmt.
Weil was
es gibt jetzt natürlich
Physik
mehr Köpfe so in der Welt, die zu gewissen Sachen beitragen können.
Genau.
Und Gedanken konstruieren können und dazu beitragen können, dass auch die Wissenschaft voranschreitet. Was auch ein guter Punkt ist, weil wir leben ja jetzt in einem Zeitalter, wo künstliche Intelligenz immer stärker aufkommt. Und das ist ja irgendwie scary, weil eine künstliche Intelligenz, also so ganz banal betrachtet, wir als Menschen sind ja eine Spezies, und da muss ich wieder an Brian Johnson denken, der diesen Gedanken angefangen hat, die sich selber abhängig gemacht hat von gewissen Junkfoods, von Rauchen, von Nikotin, von Alkohol. Also wir haben ja eine Gesellschaft, wo wir uns eigentlich schnell ins Grab bringen, aber selbst gemacht. Also wir haben selber diese Konzerne großgezogen, genau, selbstgemachter Tod, wo wir uns dann irgendwie wiederfinden in diesem Loop an Suchtmitteln.
Exzess.
Ja, genau.
Wir tun ja viel mehr konsumieren, als wir brauchen.
Ja, das außerdem.
Also ich brauche eigentlich nicht so, ich brauche jetzt nicht jeden Tag ein Happy Meal und 5000 Kalorien und 3 Zigaretten und
Und das finde ich ja voll absurd, eigentlich der Gedanke, dass wir uns selbst so quasi schädigen, indem wir das ja selber erzeugen, produzieren, weil halt Kapitalismus und so weiter. Und wenn hier aber jetzt eine KI in diese Welt reingeboren wird, die sieht dann eigentlich, okay, das ist eine Spezies, die sich
selbst zerstört. Ineffizient.
Ist sehr, sehr ineffizient und sich gerne süchtig macht mit gewissen Sachen und Gesundheit nicht an erster Priorität
die
steht.
Die muss weg.
Ich frage mich nur, also wenn die dann lernt, anhand unseres Beispiels, und das machen ja sehr viele KIs, das ist unser menschlicher Input, den sie sich anschauen und nachmachen, dann wird die ja auch so, oder? Dann
ach so, du meinst, die verschlechtert sich, also die schöpft gar nicht ihr Potenzial aus, weil sie sich an uns hält.
Genau, und dann denkt sie sich, ah, das ist ja geil, sich selbst zu zerstören. Und dann fängt die an, andere kleine KIs zu bilden, die aber gegen sie arbeiten und sie abhängig macht mit irgendwelchen anderen Suchtmitteln.
Genau, wie die Menschheit.
Ja, genau, wie die Menschheit.
Es gibt ja die Süchte der Menschheit sind ja auch Menschen geschaffen.
Genau.
Also ich glaube nicht, dass Fentanyl einfach so auf einem Baum wächst, sondern dass halt ein Mexikaner schön in seinem Labor gemixt, weißt du? Also muss kein Mexikaner sein. Es gibt sicher auch europäische Drogenbarone. Aber halt genau diese ganzen Süchte, ein Happy Meal, zeig mir einen Baum, wo ein Burger wächst. Gibt's nicht.
Genau.
Haben wir gemacht.
Und deshalb, ich finde diesen Punkt so spannend, weil was er auch sagt in seinen Interviews und so, ist, dass wir eine Gesellschaft großgezogen haben, die in Richtung Tod geht, also die so den Tod glorifiziert als, weil es ja nichts anderes, wenn du viel Junkfood isst, wenn du viel Nikotin rauchst, du stirbst halt früher.
Und ich glaube, das ist halt auch, weil wir in der Welt quasi keinen Sinn mehr sehen, nicht Sinn, dass es keinen Sinn im Leben gibt, sondern dass wir für uns keinen Sinn finden in diesem ganzen Chaos und uns deswegen flüchten.
Und deshalb nur so kurzfristig immer schauen, was los ist.
Genau.
So, heute habe ich Lust auf ein Happy Meal.
Ja, 5 Jahre in die Zukunft immer denken oder habe irgendeinen Ansporn. Ich glaube, uns fehlt auch der Ansporn, ich muss nicht in den Wald gehen und einen Hasen mit einem Bogen erschießen.
Boah, es ist so erfüllend einfach. Also immer im Herbst, wenn ich bei meinen Eltern bin, ich liebe es, so Kastanien in den Wald pflücken zu gehen, weil das ist einfach so...
Das ist in uns, gell?
Ja, und du bist so beschäftigt und dieses Sammeln, also das macht dir so Spaß, einfach am Boden diese Kastanien...
Ich sorge für den Fortbestand unserer Spezies, dadurch, dass ich meine Kastanien sammle. Aber es ist ja wirklich so.
Und du bist auch so, es ist so rewarding, weil du halt, dann gehst du heim mit deinem Sack Kastanien, hast dein Abendessen gerade gepflückt, irgendwie einfach so im Wald. Das Gleiche ist mit Pilze sammeln. Jeder
alles,
macht
was
das
man sammelt, glaube ich.
Ja.
Das ist, glaube ich, so in uns verankert. Und heutzutage sitzen die meisten von uns wahrscheinlich vor dem PC, tun irgendwas, aber am Ende des Tages haben wir nichts Greifbares.
Genau.
Wir sammeln da nichts, wir machen nichts.
Und auch diese Beschäftigung ist irgendwie zufriedenstellend, dass du halt in der Natur irgendwas machst und handwerkst oder auch generell etwas bauen. Halt, du hast danach ein Ergebnis, du hast irgendwas geschaffen. Das heißt,
und man ist voll kreativ eigentlich bei dem Ganzen. Weil Beeren sammeln ist ja auch, man denkt eigentlich die ganze Zeit nach, so okay, ist die noch gesund und
ist
du schaust
sie
so an, ist sie reif und es sind so viele Gedanken und Prozesse.
Voll. Und du bist im Moment, also du kannst auch nicht so, du musst halt dabei sein, du musst halt schauen oder im Wald musst du halt auch schauen, wo du hintrittst oder was auch immer.
Ist habe ich dann Bären gehört, gibt es eine Gefahrensituation? Also nicht Bären, ich meine jetzt den richtigen Bären, den braunen Bären habe ich gehört, nicht die Himbeere.
Hallo,
ich bin hier.
Dann hast du andere Pilze gegessen, wenn du das anfängst zu hören.
Leute, wenn ihr Stimmen im Wald hört, entweder verfolgt euch ein Serienmörder oder ihr habt ein bisschen falsche Pilze gegessen am Vorabend.
Aber das ist spannend, weil jetzt eben wir sitzen viel in einem sicheren Raum herum, ohne dass wir eine Gefahr haben und machen viel so geistige Arbeit auf einem Bildschirm und wir haben dann irgendwie, es fühlt sich nicht so...
Rewarding
an.
Ja,
genau.
So als hätte ich wirklich was geleistet.
Und dann brauchen wir so Exzesse, damit wir irgendwie was fühlen. Dann brauchen wir wieder so Alkohol, damit wir irgendwas spüren. Oder
ich schwöre dir, der Supermarkt ist eine Abstraktion des Sammelprozesses im Wald. Halt auf eine ganz banale Weise, weil du sammelst dann deine Champignons ein, aber einfach vorverpackt, abgepflückt. Aber
das
irgendwo ist es doch so,
Spaß.
Oder? Ja, ich glaube, das hat irgendwo eine Parallele, findest du nicht?
Doch, kann gut sein.
Und deswegen, glaube ich halt, sind einfach viele Leute süchtig nach Essen, weil sie das einfach nochmal brauchen, so als Ausgleich für diesen Nicht-Erfolg den ganzen Tag, weil du eigentlich nichts erreicht hast.
Ja, das macht Sinn, aber ich glaube nicht, also das Essen ist ja auch nur ein Coping-Mechanismus für, es setzt ja, ich glaube, Dopamin aus.
Dopamin, und Endorphine.
Und so weiter. Und das ist nichts anderes, wie wenn du eine rauchst, wenn du isst, wenn du Kaufsucht gibt es ja auch. Also wenn du irgendwas Neues kaufst oder wenn du, das sind ja alles nur Formen, eben wenn du nicht so zufrieden bist durch deinen Alltag. Also dadurch, dass wir eben irgendwo rumsitzen, irgendwas Ding machen, wir haben keine Erfüllung.
Keine Stimulation.
Genau. Und dann viele sind dann... Also belohnen sich dann halt mit Essen, weil das halt so kurzfristig viel Dopamin ausschüttet.
Boah, I like it,
so.
Marie. Ich glaube, du bist da was dran. Wir sind unterstimuliert den ganzen Tag. Und deswegen brauchen wir immer einen Ausgleich durch Überstimulation.
Stell dir vor, nächstes Business-Konzept. Wir leiten so Ausflüge in die Natur, wo wir so einfach Bären sammeln. oder Pilze sammeln gehen.
Zurück in die Natur. Das wäre doch was. Ich glaube, Leute würden wirklich, dafür bezahlen.
Ja, ich meine, ich bin auch selber, also immer wenn ich in meiner Wohnung jetzt anfange, wieder Dinge herumzurichten oder irgendwas, also mache irgendwas Kreatives, sodass ich mir das neu, also handwerklich vor allem, so wenn ich irgendwas zusammenbaue oder irgendwas, ich fühle mich voll erfüllt. Ich bin dann voll zufrieden so. Same. Wenn ich die Fenster wieder gestalte, irgendwie, also die Abdeckung davon. Mhm. Oder wenn ich irgendwie was umstelle, wenn ich einen Tisch zusammenbaue oder was.
Solche Kleinigkeiten reichen eigentlich schon.
Komplett, ich finde das so erfüllend.
Aber dieses Starren auf den LED-Screen, ich glaube, das macht irgendwas mit uns. Das tötet uns irgendwie innerlich ab. Weil es ist so abstrakt eigentlich. Wir schauen eigentlich nur auf eine Wand, wo Lichter in verschiedenen Farben präsentiert werden.
Ja, das ist echt crazy. Deshalb sollte man auch immer die 20-20-Regel befolgen.
Haben wir schon mal erwähnt, leider falsch damals. Du hast gemeint, man soll alle 20 Sekunden, 20 Minuten lang, genau, 20 Meter in die Ferne schauen.
Gut, dass du es nochmal falsch wiederholst.
Danke.
Also alle 20 Minuten, 20 Sekunden, 20 Meter in die Ferne schauen.
Aber ihr könnt auch gerne die andere Regel machen, da wird sich euer Arbeitgeber sehr freuen. Was macht ihr denn? Wieso startet ihr die ganze Zeit aus dem Fenster?
Hat einfach die 20-20-20-Regel falsch verstanden.
Aber ich habe sogar in meinem Arbeitsvertrag drinnen oder ich glaube in meinem Kollektivvertrag, dass ich alle 50 Minuten, 10 Minuten bitte nicht auf den Bildschirm schauen soll. Muss
ja,
sogar.
Ja, das ist generell so.
Aber ich habe halt nicht viel im Büro, was ich dann anstarren kann. Oder halt, ich probiere dann aus dem Fenster zu schauen, aber da sehe ich auch nur dann die andere Hauswand und sowas.
Ich probiere auch aus dem Fenster zu schauen, aber ich halte das eh nie ein, dass ich wirklich ganze 5 Minuten das mache. So,
was Verrücktes, oder?
Ich mache das halt eine halbe Minute vielleicht. Ja. Und dann ist mir dann schon wieder so der innere Drang, dann, so ich muss weiterarbeiten. Ja.
Woher kommt dieser Drang?
Ja, ich frage es mich auch.
Diese Bringschuld.
Ja.
Als würde ich dem was schulden.
Ja.
Tue ich irgendwo, aber ich meine.
Ja, man hat einen Arbeitsvertrag, aber trotzdem. Also,
aber
heißt ja nicht, dass man konstant von Anfang bis Ende durcharbeiten muss.
Das ist, glaube ich, dieses Problem an, man verkauft Zeit für
komplett.
Geld.
Komplett. Ich finde auch, dass die
Leistung für Geld.
Weil es geht ja darum, was du erbringen kannst. Und du kannst einen Satz 10 Minuten lang schreiben oder in einer halben.
Ja. Und dann würde man sich auch, glaube ich, wenn man wirklich gut in was ist, würde man einfach viel kürzer brauchen für den Arbeitstag. Weil es geht ja nicht, es ist ja voll egal, ob du 8 Stunden lang arbeitest. Wenn du das, was gewünscht wird, in einer Stunde machen kannst und das fertig ist.
Ich bin voll bei auf deiner Seite. Ich finde auch, dass wir viel mehr nach Leistung gehen sollten. Aber in gewissen Berufsgruppen ist das einfach schwierig.
Ja. Weil man nicht wirklich, also man bringt Leistung, aber nicht messbare Leistung. Genau. Halt so, da muss halt wer sein.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel ein Portier, der muss halt dort sein, weil jederzeit jemand kommen kann.
Oder der ganze Kundenservice.
Genau.
Da muss halt jemand sitzen, der abheben kann.
Das ist halt schwierig.
Ich meine, aber für solche Berufsgruppen könnte man dann halt einen Stundenlohn, also einen fairen Stundenlohn vereinbaren.
Vor allem fair.
Ja. Und bei allen anderen, wo es halt darum geht, Dinge zu erledigen, dann sollte es nach Leistung gehen.
Glaubst du, es wird jemals dieses Universal Basic Income kommen, wo man quasi fürs...
Hatten Sie das nicht vor in Österreich?
Glaubst du? Gab es da mal einen Vorschlag?
Wie hat das geheißen?
So ein Probeprojekt oder so?
Ein Grundeinkommen.
Ja, genau.
Ja.
Ich glaube, das...
Das war doch mal im Thema, glaube ich.
Also in Deutschland gibt es das ja. Da gibt es ja das Bürgergeld. Ich glaube, da kriegt man so eine Mindestsicherung. Ich glaube, 600 oder 550 Euro ist es. Kriegt einfach jeder, der Bürgergeld beantragt.
Und du kannst immer Bürgergeld beantragen?
Nein, oder? Solange du halt nicht arbeitest. Das ist das große
Aber
Ding.
Aber bei uns gibt es ja auch Mindestsicherung.
Ja, aber auch wenn du quasi nur arbeitslos bist. Wir bekommen jetzt keine Mindestsicherung.
Aber wenn du arbeitslos bist, kannst du dann in Deutschland Arbeitslosengeld und
Bürgergeld, glaube ich, beantragen. Ja.
Spannend.
Aber dafür, da gibt es halt richtig viele, die sich dagegen aufregen, was komisch ist. Aber halt, die argumentieren, dass das den Willen zur Arbeit senkt. Weil man sich immer zurücklehnen könnte. Aber ich denke mir dann immer,
naja, mit 550 kommst du nicht weiter.
Was macht man da? Da kann man ja eh nicht
wirklich
leben.
Kannst du wieder eine Wohnung, kannst ja kaum...
Vielleicht in einer WG irgendwie halbwegs, so ein Studentenwohnheim.
Wenn du so 300 findest, aber heutzutage...
Halt krank. Und ich glaube, in Norwegen oder so haben sie das wirklich mal ausprobiert, wo Leute dann wirklich so 1200 Euro im Monat bekommen haben, einfach so, und dann noch arbeiten gehen können. Also jeder hat das einfach bekommen. Und dann kannst du auch noch arbeiten gehen, um mehr zu verdienen.
Aber ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Aber dann, also was passiert dann? Dann haben einfach alle mehr Geld und dann kostet doch alles irgendwie mehr wahrscheinlich.
Würde ich dann eh vermuten,
so,
oder?
Und dann gleicht sich das wieder aus, sodass du dir mit 1200 dann wahrscheinlich eh kein Leben leisten kannst und arbeiten gehen musst, damit du leben kannst.
Ich glaube, die Welt wird sich dann eh so genau
oder?
Formen.
Ja, eben, ich denke es mir. Es wird dir nichts dran ändern, weil die werden ja nicht
also,
einfach
oh,
dann...
Also, plötzlich ist mehr Kaufkraft da, theoretische.
Ich meine, schön wäre es eigentlich so, wenn das der Gedanke wäre, dass keiner einen Stress hätte mit Arbeit und dass sich dann jeder frei entwickeln kann.
Ich glaube, darum geht es, dass
man machen
halt,
will,
weil so viele Kinder in Kinderarmut sind und halt alleinerziehende Mütter und sowas einfach wirklich Probleme haben heutzutage. Also wirklich, ich glaube, 30% aller Kinder in Österreich sind armutsgefährdet.
Ja, das ist echt krass eigentlich, ja.
Oder alle, Entschuldigung, ich glaube, es waren alle 30% aller Grundschüler oder irgendwie sowas. Eine ganz verrückte Zahl. Und ich glaube, dann ging es halt darum, wir schaffen ein Grundeinkommen, damit zumindest irgendwie für die Entwicklung unserer Kinder gesorgt ist. Oder dafür sollte ja eigentlich das Kindergeld
da sein.
Ich meine,
das wäre eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube, dann würden viele Menschen einen anderen Weg einschlagen, weil viele denken sich, oh, diese Ausbildung dauert so lange, wie soll ich mir das leisten, parallel arbeiten.
Oh, das erste Jahr verdiene ich nicht gut.
Also
und jetzt gibt es plötzlich Optionen.
Genau, das wäre schon cool. Also
ich glaube, die Menschheit ist so eigennützig oder da werden dann wieder Sachen ausgenutzt. Ich schwör's dir.
Ja.
Und dann funktioniert, dann bricht das System in sich zusammen. Und das ist so schade. Wenn alle eigentlich am selben Strang ziehen würden, würden wir vorankommen, aber... Dadurch, dass jeder immer sein eigenes Süppchen kocht.
Ja,
man wird echt überall auch ein bisschen abgezogen, gell? Kommt mir mittlerweile vor. So,
ja, ich weiß nicht.
Oder jeder will noch ein bisschen, das finde ich, das kann man am besten am Tauschhandel festmachen, auf Willhaben. Ich finde, Willhaben spiegelt immer so
den Kern der Menschheit.
Moral, den Kern der Menschheit ab. Weil letztens, ich will gerade meinen Tisch verkaufen und für 170 Euro, er hat Neupreis 400 Euro, okay? Stell ihn für 170 rein, denkst du, ich rechne immer so Hälfte und dann noch ein bisschen was weg.
Mhm.
So ist so mein faires mal erstes Angebot, ich lasse mich immer gerne runterhandeln. Aber dann kommen Leute an, die so sagen, pass auf, die sagen erstmal so, da war so ein Cooler dabei, der hieß irgendwie so, der hieß irgendwie irgendwas mit Majestät, hat den Namen gehabt, ja, das war jetzt mal so ein echter Name. Schreibt mir dann so, was für einen Preis könntest du mir noch machen, aber so ein derogative Vibe, okay? Also so, hau mal noch einen Preis raus. Hat mir nicht mal eine Zahl geschrieben, weil die dann irgendwie, ich glaube, die lernen das in so einem Alpha-Männer-Seminar, wo sie dann irgendwie, du musst Dominanz zeigen oder irgendwie sowas. Du musst ihn einschüchtern.
Gott.
Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, 140 und er so, zieh noch mal eine 1 ab vorne.
Für
und
4
so,
Euro?
Nee, 40.
Achso, für 40 Euro.
Ja. Haben.
Oh Gott.
Und dann denke ich mir, ja, ist ein cooler Move, das kannst du bei Tinder bringen.
Ja,
aber
ja, schon dreist. Es ist einfach
ist
sehr, sehr dreist.
Diese Dreistigkeit einfach. Oder wenn man was verschenkt und die dann noch irgendwelche extra Wünsche haben.
Kann ich den Sessel noch dazu haben?
Ja, genau. Ich so, Leute, wo kommen wir da hin?
Und kannst du es mir bitte noch liefern?
Ja, bitte noch vorbeibringen. Und alles auseinanderbauen, das ist doch echt crazy.
Ja, ich hatte auch in den Fall, wo ich eine 200-Euro-Tasche für 60 Euro reingestellt habe und die war wirklich noch schön. Und dann kamen Leute an, kannst du es für 30 geben, kannst du es für 20 geben? Und ich war so, boah, ich bin eh schon so weit unten. Halt. Ich lass
wenn man eh
Ruhe.
Schon so entgegenkommend
ja,
ist
wirklich.
Und dann nochmal feilschen, das ist echt
komplett.
Ein bisschen dreist.
Ja.
Weil ich bin echt einer, manchmal zum Beispiel meinen Bürosessel verschenke ich einfach.
Ja.
Und auch da sind die Angebote komisch.
Okay.
Kann nicht einer... Leute, ich bin nicht picky. Könnt ihr einfach einen grammatisch korrekten Satz mir schreiben? Einfach nur grammatisch korrekt. Muss nicht viel. Bisschen Semantik, vielleicht doch ein Verb wäre schön. Ein Verb, ein Artikel ist super. Dann weiß ich irgendwie, worum es geht. Und dann noch vielleicht benennen, wohin das Ganze soll oder so.
Ja,
keine
voll.
Ahnung. Aber einfach nur dieses...
Wie viel?
Hallo, das ist... Und dann ist der Satz schon vorbei. Und ich so, hast du... Weißt du? Ich so... Kannst du bitte einen normalen Satz schreiben? Ja, egal.
Weitere Stöbereien
dann
und
beim nächsten Mal, oder?
Geschichten dann beim nächsten
noch viel
Mal.
Kommen.
Ich finde es auch so lustig, wir sind mittlerweile ganz dunkel im Raum geworden.
Ja, wir haben heute nicht unser Licht angedreht und jetzt ist es um 17 Uhr oder so einfach schon stockdunkel.
Ja, komplett. Das ist so deprimierend, die Winterzeit.
Und wir haben nur noch das Laptoplicht, das uns irgendwie den Weg weist. Deswegen, ich glaube, damit ich noch den Abschalter finde, werden wir uns jetzt heute verabschieden. Also bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.